Weiter geht's. Die Gemeinde Gottes hat 2000 Jahre Krisen und Umbrüche und Kriege und Nöte und Ausnahmesituationen hinter sich. Eigentlich gab es das ja immer. Es gab und gibt großes Leid in vielen Teilen der Welt. Für die Christen und auch für ihre Nachbarn. Es gibt Unsicherheit und Leid und Verzweiflung. Und das für jeden Tag. Für viele Menschen ist das täglicher Begleiter. Und für uns ist das ganz neu. Also in Deutschland kennen wir das gar nicht. Wir in unserem Land haben glückliche 75 Jahre Frieden erlebt. Wir erleben Wohlstand, wir erleben große Gesundheit. Selbst jetzt in unserer Krise geht es den meisten von uns ja wirklich noch sehr, sehr gut. Das heißt, die Älteren von uns, selbst die Älteren, haben keinen einzigen Tag des Krieges erlebt. Vielleicht härtere Aufbaujahre, aber keine Kriegsgefahr, keinen Hunger und eine Entwicklung, die immer weitergeht, immer nach vorne geht. Und plötzlich stehen wir ganz eigenartig in dieser Situation, ganz ratlos vielleicht auch und wie gelähmt. Wir erleben da irgendetwas, das ist wie so eine schleichende Gefahr, so eine lautlose Sache, die uns in den Medien überall begegnet. Und jetzt werden plötzlich Gesetze erlassen, die kennen wir höchstens aus dem Geschichtsunterricht. Aus Politik, da haben wir mal gehört, dass es sowas gibt, irgendwelche Ausnahmesituationen. Und was man vor 14 Tagen sich nicht hätte vorstellen können, keine Gottesdienste dürfen mehr gefeiert werden. Unglaublich. Unsere Gruppenstunden, die uns so wertvoll sind, fallen alle aus. Und ich denke, das sind viele Leute von uns, sind einfach sehr verunsichert. Wir sehen die Zahl der Infizierten, wir gucken da vielleicht alle Stunde mal drauf und sehen, dass es immer mehr werden und mehr werden. Und wir beten, dass unser Land da nicht so heftig von getroffen wird, wie es andere Länder schon getroffen hat. Und in diesen ganzen Tagen der Ausnahmezustände und des Stillstands und der Ausgangsbeschränkungen, der Notverordnungen, da gibt es viele, die jetzt wirklich echt Panik kriegen. Und viele, die so tun, als ob da gar nichts Schlimmes dran wäre, weil uns geht's ja noch gut. Und dann habe ich einen Bibeltext mitgebracht, hier in diesem Gottesdienst nach Helmenroth, der sagt sehr deutlich auf, weiter geht's. Ich weiß nicht, wie dieser Satz bei euch zu Hause ankommt. Also ich weiß nicht, wo ihr das kennt. Wir waren vor einigen Jahren mal in Österreich zum Wandern und da sind die Kinder immer vorne hergelaufen, die sind den Berg hochgerannt und dann wieder zurückgekommen, haben dann was gefragt, sind wieder hochgerannt. Wir sind hinterhergelaufen und haben dann einige andere, die da irgendwie nicht mehr wollten, hinter uns hergezogen und haben denen dann gesagt, komm, weiter geht's, so eine Durchhalteparole. Aber geht's jetzt einfach so weiter? Vielleicht ist diese Krise ja hilfreich für uns, einfach mal deutlich zu spüren, dass die ganzen Krisen, die wir in unserem Leben sehen, irgendwie so ein bisschen eingenordet werden. Wie groß sind die denn eigentlich? Viele von diesen Dingen, die wir sehr krisenhaft erleben, sind ja gar nicht so riesig. Auch in unseren christlichen Gemeinden. Selbst da haben wir ja kriegen wir häufig die Krise. Da wird eine Gemeindeleitung umgebildet und ein Mitarbeiter hört auf, ein ganz wichtiger Mitarbeiter. Oder der Pastor wechselt, also das habt ihr ja auch erlebt. Eine junge Familie zieht weg. Ich weiß, dass ihr hier in Helmenroth eigentlich eher in so einer Aufschwungphase seid nach vorne, aber ihr kennt ja auch diese Frage, wenn jetzt hier alles anders wird, hört dann alles andere auf. Ich habe einen Satz vor einiger Zeit gehört, der hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und der lautet, das Christentum steht immer genau eine Generation vor der Auslöschung. Eine Generation, bevor alles aufhört. Und da ist ja was Wahres dran, weil Gott kennt nur Kinder, Gott kennt nur Leute, die direkt mit ihm verbunden sind. Er kennt keine Enkel. Man wird nicht deswegen Christ, weil man irgendwie einen Vater oder einen Opa hat, der ein Christ war. Sondern der christliche Glaube wird weitergetragen von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation. Und doch müssen wir sagen, es gab noch nie so viele Christen wie heute. Also Gott garantiert dafür, dass es immer weitergeht. Gott sorgt dafür. Erstaunlicherweise 2000 Jahre. Und deswegen sind das ja auch gar keine ganz neuen Sorgen, die wir haben. Wie soll das überhaupt weitergehen? Also die Leute haben am Anfang gedacht, wie soll das weitergehen ohne Jesus? Wie soll das gehen? Wie soll das denn weitergehen ohne die ersten Jünger, die ihn noch direkt erlebt haben? Wie soll es denn weitergehen ohne den großen Apostel Paulus? Und der ging nicht in den Ruhestand irgendwann mal und hat dann irgendwann gesagt, ach, ich kümmere mich um den Garten, sondern ging wirklich in den Tod. Er wusste das selbst, es wird zu Ende gehen. Er hat seinen engsten Mitarbeiter darauf vorbereitet und hat ihnen viel Mut gemacht. Und hat ihm aber auch eine Aufgabe weitergegeben und gesagt, es geht weiter, weiter geht's. Und dazu drei Gedanken, weil Paulus sagt, weiter geht's, weil es weiterhin wichtig ist, dass es weitergeht. Zweitens, weiter geht's, auch wenn es schwierig bleibt. Und drittens, weiter geht's, weil es sich total lohnt. Ich lese mal aus dem 2. Timotheusbrief, 4. Kapitel, die ersten 8 Verse. Da schreibt Paulus, ich bitte dich, Timotheus, eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird, ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne, ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird, und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Also erster Gedanke dazu, weiter geht's, weil es weiter wichtig ist, und das ist ja Wahnsinn, was für beschwörende Worte der Paulus hier nimmt, wo er den Timotheus sagt, ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und auf die Aufrichtung seiner Herrschaft, verkünde die Botschaft Gottes. Also viel größer kann man es nicht machen. Ja, was für eine Wichtigkeit da deutlich. Und da geht es nicht nur um die Stabübergabe, jedes Familienunternehmen soll in die nächste Generation gegeben werden und da bereiten wir was vor, sondern hier gibt es ein Vermächtnis. Und ich glaube, das gilt eben nicht nur für Timotheus, sondern auch für uns. Es geht weiter und das ist total wichtig. Zwei feierliche Zeugen für die Aufforderung an den jungen Mitarbeiter. Gott, der Vater und Jesus Christus stehen dahinter und sagen, weiter geht's. Und dann Jesus wird hier beschrieben. Erstmal, er ist der Richter aller Menschen. Er ist der wiederkommende Christus und er ist der kommende Herr der Welt. Also hier geht es nicht darum, dass Jesus irgend so ein freundlicher, voller asiatischer Religionslehrer ist, lange tot, er hat eine wichtige Lehre gebracht, eine Weltreligion gegründet, von mir aus philosophisch und so, sondern Jesus hat so einen gewaltigen Anspruch erhoben, dass man sagen muss, hier geht es nicht darum, irgendetwas weiterzugeben, irgendeine Ideologie, die man glauben oder nicht glauben kann oder so, sondern hier wird jemand vorgestellt, der die gesamte Welt eines Tages Mann für Mann und Frau für Frau einzeln zur Verantwortung zieht. Der Richter der Welt. Paulus hat an einer anderen Stelle mal geschrieben, im Philipperbrief, 2. Kapitel, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, das ist die Vorstellung, die dahinter steht. Und das ist die Wirklichkeit, die dahinter steht. Bitte, bitte, macht weiter. In Gottes Namen. Und es wird anders werden, das ist nicht entscheidend. Also natürlich, es wird sich immer alles ändern. Also in 10, 15 Jahren wird sich auch in Gemeinde alles geändert haben, in unserem Leben alles geändert haben. Das ist immer so. Im übrigens, wenn es sich nicht ändern würde, würde Gemeinde nicht weitergehen. Wir wollen nicht irgendeine Zeit festhalten. Daran darf sich nichts ändern. Das muss festbleiben. Das sind wie bei den Amischen zum Beispiel in Amerika. Die haben gesagt, 17. Jahrhundert, das ist die tollste Zeit, das halten wir fest. Darum geht's nicht. Also ich habe das in meinem Dienst auch erlebt. Ich bin jetzt 8 Jahre aus meiner alten Stelle raus und mein Nachfolger hat viel ganz anders gemacht. Also viele Sachen, die mir total wichtig waren, die sind einfach verschwunden. Was will man machen? Das ist normal. Und das ist nicht schlimm. Das ist an vielen Stellen wichtig und gut. Die Welt dreht sich. Und dass momentan viele Dinge ins Wanken kommen, das ist ganz normal. Und das ist etwas, was uns vielleicht ein bisschen Angst macht. Aber auch wenn alles ins Wanken kommt, es gibt etwas, das ist unaufgehbar. Die Botschaft Gottes muss weitergehen. Egal, was draußen läuft, egal, wie verrückt unsere Welt ist. Und die wird weitergehen. Weil eben Gott, Jesus Christus, dahinter steht. Das ist eine gewaltige Botschaft. Hier steht, es geht um den, der rettet. Der Retter der Welt. Wir wissen das ja, dass Jesus der Retter der Welt ist. In christlicher Gemeinde sagt man das so, aber was heißt denn das? Das ist so ähnlich, wie wenn ich sage, da kommt einer mit dem Rettungswagen. Da denke ich ja, der Rettungswagen. Aber ich habe jetzt neulich auf einer großen Konferenz so einen quietschgelben Wagen vorne gesehen, vor dem Eingang. Da stand mal nicht so ein Symbol drauf, irgend so ein Kreuz oder so, sondern es war eine riesen Aufschrift, Rettung. Große blaue Rettung, so große Buchstaben. Und da dachte ich, ja, das ist wirklich, da geht es nicht nur darum, dass das so eine Art Taxi ist, sondern das ist ein Rettungswagen. Deswegen darf der immer wieder mal die bunten Lichter anmachen und darf plötzlich über rote Ampeln drüber fahren, weil es total wichtig ist, dass hier Menschen gerettet werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Botschaft von Gott weitergeben. Es geht hier nicht nur darum, dass wir irgendwie so ein bisschen eine leichte Verbesserung unseres Lebens haben. Wir wissen halt, an wen wir uns wenden können, wenn es uns schlecht geht oder so. Oder wir können solche schönen Sprüche handlettern oder so. Das ist auch ganz schön, dass wir das machen können, aber das ist nicht der Kern des Evangeliums. Ich wünsche mir als einen der wenigen positiven Aspekte, die diese Corona-Krise hat, dass Menschen etwas aufgescheucht und aufgeschreckt werden, dass sie Rettung brauchen. Ich wünsche mir das sehr, weil unser Leben ist bedroht und unser Leben braucht eigentlich Rettung. Wir merken, dass plötzlich innerhalb von wenigen Wochen, ja innerhalb von wenigen Tagen, verschwindet ganz viel, was ganz sicher war. Plötzlich denken wir, das gibt es doch gar nicht, das hat es noch nie gegeben. Aber wir wissen von Gott her, es gibt Rettung. Es gibt Rettung aus Unsicherheit. Er ist der, bei dem alles sicher ist. Es gibt Rettung aus Verzweiflung. Es gibt wirklich einen, an den ich mich wenden kann. Und es gibt einen, der Rat weiß, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Es gibt eine Rettung aus der Verlorenheit, dass ich ohne Gott bin, weil Gott zu uns gekommen ist. Und es gibt endlich einen, der mir meine Schuld vergeben kann, der wirklich echte Vergebung hat. Jesus rettet uns und deswegen ist es total wichtig und deswegen muss ich das auch anderen Leuten weitergeben. Ich glaube, dass unsere Gemeinden vielleicht auch nochmal neu kapieren, wofür es uns eigentlich gibt. Ich bin sehr froh, dass wir ganz viele Einzelgruppen haben, in denen wir uns treffen und so für Senioren und für Arme und Schwache und für Familien und für Verzweifelte da zu sein, das ist total wichtig und hilfreich. Aber was ist der Kern? Was ist dann noch da, wenn alles andere aufhört? Es ist Jesus Christus, der für uns gestorben ist, der sein Opfer, der sich für uns geopfert hat. Und das können wir auf ganz unterschiedliche Weise machen, das kann ich jetzt gar nicht alles ausführen. Hier steht, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne, ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Also auf unterschiedlichste Art und Weise kann ich die Botschaft Gottes weitergeben, unter anderem dadurch, dass ich Schuld aufdecke, ich etwas weitergebe. Das ist jetzt nicht so schön eigentlich. Aber wer macht das noch bei mir? Wem bin ich so viel wert, dass er sich die Mühe macht auf eine gute Weise etwas anzusprechen, was mein Leben in einer negativen Weise beeinflusst, wo ich etwas falsch mache. Wer traut sich das? Das sind wir uns schuldig. Wir dürfen das auf eine ermutigende Weise, auf eine liebevolle Weise. All das, was wir dann an Kreativität entwickeln, das merken wir ja momentan. Also wir versuchen das mit Live-Gottesdiensten oder mit aufgezeichneten Gottesdiensten oder über WhatsApp oder wie auch immer. Und wir wissen dabei, dass der zweite Gedanke ist, bleibt schwierig. Also nicht nur hier die technischen Schwierigkeiten sind da, sondern auch andere Schwierigkeiten. Es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen. Die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Also es heißt, es bleibt schwierig, es ist wirklich schwierig. Natürlich kann es sein, dass es jetzt nochmal, auch bei dieser Krise, nochmal deutlich schwieriger wird. Vielleicht ist es sogar, dass es andersrum wird. Für die Botschaft werden Ohren aufgehen, weil Menschen Zeit haben müssen, über sich selbst nachzudenken. Weil Menschen auch merken, dass ihnen Halt fehlt und sie sich dadurch an Gott wenden. Das wissen wir nicht. Aber ich habe da keine ganz große Hoffnung, dass das völlig anders wird, sondern wir werden wieder in den normalen Modus zurückkommen. Und Leute werden dann die Ohren wieder verschließen. Das ist nicht schlimm, das war von Anfang an so. Also Paulus sagt, im ersten Jahrhundert, die Leute werden die Ohren zumachen. Ist nicht gut, nicht schön. Eigentlich würde man sich was anderes wünschen. Aber trotzdem sagt er, lasst uns trotzdem die Botschaft weitergeben an diejenigen, die eben die Ohren aufmachen. Es gibt ein berühmtes Pfingstlied, das hat mal jemand gedichtet und hat gesagt, in unserer schlaffen und glaubensarmen Zeit, das ist im 19. Jahrhundert, also auch vor über 100 Jahren war das schon so, dass die Leute gesagt haben, ach, ich will davon nichts wissen, glaubensarm, schlaff, heidnisch, verschlossene Ohren. Das ist ganz normal. Aber lassen wir uns nicht entmutigen. Es bleibt alles schwierig, aber Gott kommt nicht aus dem Konzept. Gott wird an seinem Arbeiten und Wirken nicht gehindert. Es ist nicht so, als ob er davon abhängt, dass alles super läuft. Es gibt ein altes Lied, das heißt, spricht über Gott, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Also derjenige, der Wolken, Luft und Winde gemacht hat, der die Naturgewalten in seiner Hand hat und übrigens auch diesen kleinen, schlimmen Virus, der wird einen Weg für dich finden. Der kann jetzt auch wirken. Der ist nicht entmutigt, ratlos. Aber was machen wir? Lassen wir uns davon abhalten, denken wir die ganze Zeit nur noch über Corona mit Menschen nach. Ich finde im WhatsApp-Status von vielen endlose Corona-Infos, und das ist ja auch gut, manche Dinge da weiterzugeben, aber wo finde ich denn da mal ermutigende Bibelverse? Wo finde ich mal ein Gebet? Wo finde ich einen Hinweis auf Jesus, der größer ist als jede Krankheit? Das können wir doch nutzen. Oder wenn wir Leute anrufen, fragen wir nur, wie geht's dir und was denkst du über Corona? Weißt du, wie viele Infizierte es jetzt sind? Oder ich möchte dich ermutigen mit einem Vers, den ich eben gefunden habe. Wie nutzt du die Zeit? Nutzt du die Zeit jetzt, um auch mal Bibel zu lesen, mal größere Abschnitte zu lesen, um zu beten? Ich glaube, wir sollten für die wichtigsten Inhalte die besten Formen finden. Unter anderem auch hier über so eine Videoübertragung. Und ich hoffe und freue mich, wenn wir wieder richtige Gottesdienste feiern dürfen, aber mit mehr Leuten. Ne? Aber Gott hängt doch nicht davon ab. Der kann doch nicht nur dann segnen. Der kann durch jeden von uns Menschen einen Schritt näher zu Jesus bringen. Ich habe vor wenigen Wochen noch meinem Jugendleiter und Mentor und Freund für seine geistlichen Impulse in meinem Leben gedankt. Wie gesagt, das war ganz, ganz wichtig in meinem Leben auch, dass ich hinterher Pastor geworden bin und so. Das hängt auch damit zusammen, dass du mich ermutigt hast. Der Mann war kein Pastor oder ist es auch nicht, er ist Finanzbeamter. Aber Gott hat ihn gebraucht. Obwohl es schwierig ist, war damals auch schon schwierig. Und so lasst uns die Gelegenheit nutzen, uns in dieser schwierigen Zeit auch zu bewähren, einfach zu zeigen, was in uns steckt, nämlich Jesus Christus. Letzter kurzer Gedanke. Weiter geht's, denn es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, auch in schwierigen Zeiten an Gott und seinem Auftrag an uns festzuhalten. Paulus hat seinem Mitarbeiter Timotheus in schwierigen Situationen geschrieben, hat ihn in schwierige Verhältnisse reingeschickt, hat ihm das zugemutet, hat ihm das zugetraut. Wieso? Weil er gesagt hat, schau doch mal auf mein Leben. Das hat sich doch gelohnt. Wieso stecken Menschen ihr Leben in christliche Gemeinde? Wieso investieren wir die beste und stärkste Zeit unseres Lebens, um christliche Gemeinde weiterzubringen? Unsere Familie, die Karriere, die Kraft, die Gesundheit, die Nerven. Wieso ertragen wir es an manchen Stellen, auch in christlicher Gemeinde zu sein? Das ist ja nicht nur alles ganz toll, sondern es ist ja manchmal auch von Ablehnung oder von Spaltung, Konflikten und so geprägt. Wieso erträgt das jemand? Lohnt sich das? Lohnt es sich, an der alten Botschaft festzuhalten, obwohl so viel neues Denken unterwegs ist? Lohnt es sich, daran festzuhalten, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist? Dass die Bibel unfehlbar ist, dass ich hier Wahrheit finde. Lohnt es sich, an Überzeugungen zur Lebensführung und Sexualmoral festzuhalten, obwohl viele Menschen das ganz komisch und ganz überkommen, altmodisch vielleicht sogar anstößig finden. Paulus sagt, das lohnt sich total. Er sagt, wisst ihr was? Was Besseres hätte mir nicht passieren können in meinem Leben. Weil es ist für Gott. Er sagt, Vers 6, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen und mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegessen wird. Ein Trankopfer. Also wir wissen, dass das wahrscheinlich das Letzte ist, was Paulus überhaupt in der Bibel geschrieben hat. Und am Ende des Lebens hält er fest, es hat sich gelohnt, weil es ist ein Trankopfer geworden. Was ist denn das? Ein ausgegossenes Opfer. Im Alten Testament gibt es ja verschiedene Opfer, die man für Gott dargebracht hat. Die meisten, die wir so vielleicht kennen, wenn wir die Bibel ein bisschen intensiver gelesen haben, das sind so Brandopfer. Da hat man ein großes Tier oder Teile eines Tieres komplett verbrannt, wichtige Stücke davon auf dem Altar verbrannt. Und da gab es ein sogenanntes Trankopfer. Das war so kein großes, riesiges Opfer für Sünde und zur Versöhnung oder so, aber man hat es aus Dankbarkeit als Beitrag dazugegeben, also eine Kanne Wein, eine Flasche Olivenöl, das hat man immer nur zusätzlich dargebracht. Und der Paulus weiß ganz genau, mein Leben gegeben für den Herrn der Welt, das ist doch nur ein Trankopfer. Ja, ich fühle mich wie ausgegossen, hingegossen, ich möchte es zu Gottes Ehre tun, aber das größte eigentliche Opfer hat doch Jesus Christus selbst verbracht. Es ist doch nicht sinnlos, wenn ich mich dazu hingebe. Mein Leben wird zu Gottes Ehre ausgegossen. Also wenn du als Mitarbeiter dich manchmal wie weggeschüttet fühlst und wenn du den Eindruck hast, es sind doch vergebliche Mühen gewesen, wenn du es für Gott getan hast, dann hast du ein Opfer getan, das Gott gefällt. Er hat dein Opfer angenommen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Es ist schon anstrengend. Also hier ein guter Kampf und ein Lauf, den man absolviert. Alle Zeit, die wir in Gemeinde stecken oder die wir für Jesus investieren, alle Spenden, die wir geben, alle Mühe, alle Arbeit, alle Liebe, alle Gespräche, also die schönen Gespräche, die wir haben und auch die anstrengenden Gespräche, alle nimmt Gott als Opfer an. Ist nicht so, als ob jetzt Paulus sagt, und damit habe ich mir jetzt mit diesen ganzen Opfern, habe ich mir jetzt den Siegeskranz erworben, sondern hier steht, der Siegeskranz, der ist die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird. Das kommt von den großen Opfern. Das hängt nicht an meinem Laufen und Festhalten und Mühen und Investieren, sondern dass ich bei Gott sein kann, das ist das Geschenk, das Gott mir macht. Aber umso mehr, weil ich das schon habe, weil ich schon weiß, dass ich den Lauf gewonnen habe, dann will ich ihn umso lieber tun. Und dazu freut sich dann Paulus, dass sein Leben dazu gedient hat, dass er andere Menschen in den Himmel mitnehmen konnte. Das ist das Größte, was wir überhaupt mit unserem Leben tun können. Andere mit in den Himmel nehmen. Auch alle anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Und das muss weitergehen. Es gibt so viele Leute, die noch an Jesus komplett vorbeigehen. Und das ist sehr schade. Das ist, glaube ich, bedrohlicher als irgendwelche Viren. Die wissen gar nicht, dass ihre Beziehung ganz anders werden kann. Und dass es wichtig ist. Deswegen werdet nicht müde, auch wenn es momentan so glaubensarm manchmal herkommt und ihr selbst denkt, ah, ich habe so viel mit mir selbst zu tun, ich bin da selbst so ängstlich. Aber dann haltet euch doch an Gott selbst. Seid bei ihm. Und dann werdet nicht müde, sondern wisst, ihr seid bei Gott gut aufgehoben. Und er ist derjenige, der alles unter seiner Kontrolle hat. Also weiter geht's, weil es sehr, sehr wichtig ist. Und weiter geht's, obwohl es schwierig bleibt. Wird sich nichts ändern. Aber weiter geht's, weil es sich lohnt, für Gott da zu sein. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.